Heute feiern wir zusammen Erntedank. Das ist auch wirklich schön, dass wir so uns daran erinnern dürfen, Danke zu sagen für das, was draußen wächst. Wie wir am Anfang auch beim ersten Video gesehen haben, für all die schönen Pflanzen, Tiere und so weiter. Dass wir aber auch Danke sagen dürfen für das, was wir bekommen, was wir haben zum Essen. Und uns daran erinnern dürfen, ja, das gibt uns Gott. Wir können danken, dass wir ein Dach über unserem Kopf haben. Dass wir nicht jetzt draußen sein müssen im Regen, sondern dass wir es trocken haben. Hadim, wir können jetzt zusammen so ein richtiges Freudenfest feiern und uns darüber freuen, was Gott uns gibt. Und der heutige Bibeltext berichtet auch von so einer richtig schönen Dankbarkeit. Er steht im Epheserbrief drin, und zwar in den Versen 19 bis 20. Singt miteinander Psalmen und lobt den Herrn mit Liedern, wie sie euch sein Geist schenkt. Singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit, überall und für alles. Das ist doch schön, wenn man so Gott danken kann, dass man es richtig aus einem herausbricht, dass man Gott singt und ihm jubelt. Aber halt mal. Singen? Gott mit Liedern loben? Aus dem Herzen heraus jubeln? Das dürfen wir doch jetzt gerade gar nicht. Wir haben die Einschränkung wegen Corona, singen ist nicht erlaubt. Also der ganze Vers 19 müssen wir jetzt ausklammern und sagen, geht nicht. Wegen Corona müssen wir darauf verzichten. Können wir also so Gott danken? Sicher, wir können ihm natürlich in unserem Herzen drin danken. Und das ist auch wirklich wichtig. Wir können, wie es auch andere Bibelübersetzungen sagen, Gott in unserem Herzen singen. Die Frage bleibt trotzdem, wir dürfen ja nicht laut singen. Können wir in schweren Zeiten Gott Danke sagen? Ich kenne einen Pfarrer, einen evangelischen Pfarrer, der hat sich dieses Jahr überlegt, können wir überhaupt Erntedank feiern? Können wir das überhaupt umsetzen? Für was für einen Grund haben wir zum Danken? Er hat sich überlegt und gesagt, also in diesem Jahr, mit all diesen Schwierigkeiten von Corona, von der ganzen Lage im Flüchtlingslager Moria, wo alles abgebrannt ist, Beirut, wo es diese riesige Explosion gegeben hat, so vieles zerstört ist, am Boden ist. Können wir da danken? Oder beziehungsweise, wofür sollen wir da danken? Und das ist eigentlich das, was wir uns vielleicht fragen. Können wir danken, wenn wir Sorgen haben? Wenn wir vielleicht Angst haben, dass unser Job jetzt gefährdet ist. Wenn man so hört, diese Firma baut ab, jene Firma entlässt so und so viele Stellen. Da kann vielleicht eine Existenzangst da sein. Habe ich noch meinen Job? Kann ich meine Rechnung bezahlen? Oder kann ich danken, wenn ich mit der Gesundheit zu kämpfen habe? Dass meine Gesundheit nicht so gut ist und man leidet? Oder kann ich danken, wenn ich in einer Krise drin stecke mit Freunden oder der Familie, wo ein Streit untereinander ist über irgendwelche Themen und man sich eigentlich am liebsten den anderen weit, weit weg wünscht? Oder als letztes noch, können wir danken, wenn wir zusammen Gottesdienst feiern und gleichzeitig aber Abstand halten müssen, wenn wir nicht miteinander singen dürfen, wenn wir nicht zusammen Gott mit richtig jubelndem Herzen loben dürfen? Können wir Gott danken in diesen schweren Zeiten? so wie sich eben auch der Pfarrer gefragt hat. Und auf der anderen Seite steht da in diesem Text drin, dankt Gott zu jeder Zeit, überall und für alles. Wir können also und sollen Gott danken, aber für uns ist es trotzdem so eine schwierige Gratwanderung, so eine schwierige Ausgewogenheit. Auf der einen Seite haben wir da die Sorgen, da haben wir diese schweren Zeiten, auf der anderen Seite die Forderung, dankt Gott für alles. Wie geht das? Wie kann man diese beiden Dinge, die für uns so wirklich gegensätzlich auseinanderscheinen, wie können die sich verbinden? Und da kann uns ein anderer Bibeltext eine Hilfestellung geben. Ein Bibeltext aus dem Alten Testament, wo der König Salomo geschrieben hat. Er war ja bekannt für seine Weisheit. Und wir haben das Buch der Sprüche und da steht in Sprüche 15, in den Versen 15 bis 17. Wer Kummer hat, hat keinen guten Tag. Doch ein fröhliches Herz ist ein tägliches Fest. Besser wenig in Ehrfurcht vor Gott als große Schätze und ständige Sorge. Besser nur Grünkost und Liebe als der schönste Braten mit Hass. Das merken wir schon, da steckt viel Weisheit drin. Weil wir können wirklich sagen, ja gut, jemand, der wirklich Kummer hat, der einen schlechten Tag hat, der sieht vielleicht alles grau, dunkel und da soll man jetzt fröhlich sein. Das wird schwierig, bis man da wirklich etwas findet, wo man sagen kann, ja, jetzt juble ich wieder, jetzt sehe ich es dankbar. Wenn man so von Sorgen belastet ist, ist eben alles grau. Auf der anderen Seite kann es eben wirklich sein, dass es halt eben so eine Art Lebenseinstellung ist. Es ist so die Frage, die schwingt sich bei dieser Aussage mit, ist für dich zum Beispiel dieser Krug mit dem Wasser da vorne, ist der halb voll oder halb leer? Tendiert man dazu, etwas eher positiv zu sehen oder negativ zu sehen? Also sieht man das Gute oder Schlechte? Das ist so diese Grundeinstellung, wo es gut ist, wo man sich selber bewusst wird, sehe ich alles eher immer nur halb leer? Dann ist es gut, dass man anfängt versuchen zu sehen, wo ist es denn halb voll? Wo ist das Gute drin? Dass man sich freuen kann ab dem, was man hat. Natürlich gibt es aber auf der anderen Seite Dinge, da haben wir keinen Einfluss drüber. Da können wir nicht sagen, das ist eine Lebenseinstellung, wenn da plötzlich es heißt, so, die Firma ist morgen geschlossen. Du hast keinen Job mehr. Das ist dann schwierig, da können wir nicht sagen, ja, jetzt sei doch glücklich drüber. Wenn wir so Kummer haben, da ist es dann hilfreich, wenn wir diesen Kummer nicht selber tragen müssen. Wenn wir denn nicht in uns hineinfressen, nicht in uns bunkern und aufbauen, sondern wenn wir da eine Vertrauensperson haben, uns an die wenden und ihr unsere Sorgen erzählen. Und besonders halt, indem wir im Gebet uns an unseren Herrn Jesus wenden und es ihm sagen. Weil er ist der, der uns am meisten helfen kann. Jesus wird uns zumindest die Last erleichtern, indem er unsere Last mitträgt. Und in das hinein spielt eben auch eine Rolle, sind wir zufrieden mit dem, was Gott uns gibt? Können wir sagen, mit dem, was ich habe, das reicht mir, bin ich genügsam? Oder muss es immer das Neueste sein? Denn wenn man immer nur das Neueste braucht, das neueste Handy, wo man immer wieder so schöne Berichte hört, dass Leute schon, wenn das neueste iPhone auf den Markt kommt, eine Woche vorher vor dem Laden anfangen zu übernachten, damit sie auch wirklich die Ersten sind, die es dann bekommen, die haben Sorgen. Wenn wir aber das Wenige schätzen, das habe ich auch schon öfters erlebt, dann kommt auch Dankbarkeit auf. Dann kann man wirklich sagen, diese Blumen draußen im Garten, die ich vielleicht nicht mal gesät habe, sondern einen Vogel einen Samen fallen gelassen hat, ist wunderschön und erfreut mein Herz. Man sieht es als ein Geschenk von Gott. Uns geht am Wohler. Man lebt dann nicht mehr in einem Zwang, dass man alles haben muss. Und dann kann es eben auch wirklich sein, dass man nach ihm Ruhe und Zufriedenheit empfindet. Ich finde es ein sehr schönes Beispiel halt eben auch, wenn man Kinder anschaut. Wenn die Kinder viel haben, viel Spielzeug, und das Kinderzimmer überquillt mit Spielzeugen, sind die Kinder nicht glücklicher. Da kann es gut sein, dass sie eigentlich sogar todunglücklich sind, weil sie gar nicht wissen, was sie jetzt tun sollen. Auf der anderen Seite kann es sein, dass die Kinder, dass man mit denen rausgeht in den Wald und sie finden irgendeinen Stock und das ist das schönste Spielzeug, was sie die ganze Zeit haben. Wo man ihnen dann sagen muss, nee, komm, den Stock, den lassen wir hier das nächste Mal, wenn wir wieder gehen. Finden wir wieder einen neuen, den müssen wir jetzt nicht nach Hause nehmen, du hast schon zu Hause einen ganzen Stapel von Stöcken, das reicht. Es kommt das auf die Grundvoraussetzung an. Machen wir etwas, halt eben aus Liebe oder aus einem schlechten Gewissen heraus. Und dann, wenn wir etwas aus Liebe heraus machen, wird sogar eigentlich das Objekt, wie man es bei den Kindern sieht, unwichtig. In unserem Text drin steht da der Teil mit der grünen Kost und dem Braten. Die Grünkost mit der Liebe, der Braten mit Hass. Es geht jetzt in dem Text nicht unbedingt jetzt ums Essen, sondern um was dabei mitschwingt. Die, die jetzt sagen, also ich kann gut auf Fleisch verzichten, ich bin Vegetarier oder Veganer, die sollen sich bitte einfach den Text umgekehrt vorstellen. Die sollen dann denken, bitte, also besser der schönste Braten mit Liebe und Grünkost mit Hass. Das ist für die dann einfacher zum Verstehen. Aber wenn man fragen würde, mit was bist du denn zufriedener? Ich denke, viele von uns würden sagen, natürlich, wenn es ums Essen geht, so ein richtig schöner, saftiger Braten mit einer Soße dazu und allem so ein richtiges Festessen, ach, das ist schon was Leckeres. Und wenn man dann auf der anderen Seite einen Teller Grünkost bekommt, naja, davon wird man auch satt. Also ich würde auch lieber den Braten wählen, aber es ist nicht immer so. Unter normalen Umständen, ja, das ist klar. Wenn man ein Fest geht, ist der Braten das Schöne. Aber nehmen wir mal ein Fest, das es früher mal gegeben hat, in Israel. Und zwar nicht irgendwie irgendwo am normalen Ort, sondern im Königspalast. Im Königspalast vom König Herodes, wo sie wirklich so ein richtig schönes, gewaltiges Fest hatten, wo es dann richtig wahrscheinlich Braten gegeben hat, bis man abwinken konnte, wo man zusammen gefeiert hat, getrunken hat, alle waren glücklich, Leute haben etwas vorgeführt, getanzt. Und dann hat der König an die Tänzerin gesagt, du, es ist so schön, was du da alles kannst, du darfst einen Wunsch äußern. Und sie wünscht sich den Kopf von Johannes dem Täufer. Schmeckt da noch der Braten? Ein anderes Beispiel. Da sind viele Leute draußen bei Jesus, haben zugehört. Sie waren draußen in der Wildnis, wo es kein Dach über dem Kopf gab. Und sie hatten Hunger. Aber da konnte man nicht nur schnell sagen, gut, ich gehe mal in den nächsten Supermarkt, da kaufen wir was. Sondern es war nur, wie es der Friedhelm vorher vorgelesen hat, 7 Brote da und ein paar Fische. Und alle 4000 sind satt geworden und zufrieden nach Hause gegangen. So kann eben durch die Hilfe und das Wirken von Gott schwere Zeiten auch eine gute Wendung erhalten. Weil für diese 4000 Leute oder besonders für die Jünger, da war es ein Problem. 4000 Leute sind da, 7 Brote, ein paar Fische. Das lohnt sich ja nicht mal in Stücke zu teilen, weil dann kommt jeder nur irgendwie so ein Brot krumm. Das geht ja nicht. Und Gott wendet es. Es kommt ein Wunder. Und man merkt da wirklich im Rückblick dann, was geschehen ist. Wenn man so auf rückblickt, was man zum Beispiel gebetet hat und wie Gott geholfen hat, da kann Dankbarkeit aufkommen. Ich habe das zum Beispiel erst letzte Woche wieder erlebt. Und zwar hatten wir da in Schotten am Samstagnachmittag eine Kinderveranstaltung geplant für die Kinder, aber auch für die Teenies. Wir sind da in den Vogelpark gegangen, haben gedacht, ja, jetzt endlich mal wieder nach Corona etwas Schönes zusammen machen. Am letzten Samstag hat es geregnet. Wir haben schon Telefone bekommen, wo dann Leute gefragt haben, du, es regnet draußen, wird das durchgeführt? Und ich habe dann gesagt, wir haben gebetet ums richtige Wetter. Ich habe auf der App geschaut, um 2 Uhr, wenn es anfängt, sagt die App, es wird trocken sein, das wird so sein. Und besonders, es regnet ja auch nicht draußen, es ist ein bisschen, es tröpfelt ein bisschen, das geht schon. Um 2 Uhr war es trocken. 5 Minuten vorher hat es noch geregnet, 2 Uhr war es trocken. Und zwar die ganze Zeit, bis die Kinderstunde oder bis die ganze Veranstaltung fertig war. Das war für mich wirklich so ein Händedruck von Gott, wo man im Nachhinein merkt, wir haben darum gebetet, ums richtige Wetter. Und es ist auch so gekommen, weil der Vogelpark war praktisch leer. Wir mussten da nicht die ganzen Corona-Regeln, Einschränkungen schauen, dass wir nicht zu nahe zu anderen Gruppen kommen, sondern wir hatten den Vogelpark praktisch für uns. Wir konnten da spielen, wir konnten da die Tiere füttern, die Tiere hatten auch noch Hunger, was an einem Samstagnachmittag nicht in der Regel so ist. Die haben sich gefreut, wenn wir hingekommen waren und wollten eigentlich die ganzen Futterkörner aus der Hand reißen. Alle waren erfreut. Oder ein anderes Beispiel. Letzten Herbst muss mein Schotten sagen, gut, die Finanzen sind nicht da, meine Stelle muss reduziert werden auf 50%. Da hätten wir auch uns fragen können, was soll das? Wie geht das? Ist eine schwierige Situation. Wenn es aber nicht gewesen wäre, weiß ich nicht, ob ich jetzt heute hier wäre, um mit euch zusammen ein Jahr als Vakanzprediger dienen zu können. Dass wir zusammen Gott erleben können. Dass das halt auch wieder so etwas ist, was gepasst hat, was Gott so zusammengefügt hat. Und das ist einfach schön. Oder nehmen wir noch als letztes Beispiel die 5 Wochen mit. Das hieß ja, dass die ganzen Hauskreise, dass die ganzen Veranstaltungen runtergefahren wurden. Dass es hieß, wir treffen uns jetzt in diesen 5 Wochen nicht. Und doch war diese 5 Wochen mit wieder ein voller Erfolg. Und jetzt gibt es die Möglichkeit eben für die neuen Hauskreise. Das ist eine Herausforderung. Man könnte da dem Alten nachtrauern, sich vom Alten beeinflussen lassen und sagen, nee, also, ist zwar gut und recht, aber ich möchte wieder zurück. Oder ich nehme da nicht teil, das dürfen die anderen gerne machen, ich bin raus. Oder man hat vielleicht schon etwas erlebt von früher, wo man sagt, also Hauskreise ist gut und recht, aber damals vor 20 Jahren, habe ich mal eine schlechte Erfahrung gemacht in diesem Hauskreis, der jetzt gar nicht mehr existiert, das ist nichts für mich. Und man lässt sich nicht aufs Neue ein. Man sieht da nicht die Möglichkeit von einem neuen Versuch. Man erlebt da nicht die Gemeinschaft, die möglich ist und dass man Gott vielleicht auf einem neuen Weg, anders als man sich gedacht hätte, anders als man sich vorstellen hätte können, entdecken kann. Wenn man dann aber später sieht, was daraus entsteht oder entstanden ist, da bin ich auch gespannt, was dann nachher so einem Jahr hier berichtet wird, dann kann man wirklich vielleicht sehen, da hat Gott seine Finger schon mit im Spiel gehabt. Da hat er Puzzlesteine zusammengesetzt, wo wir nicht mal gesehen haben, dass sie passen. Da können wir dann nur ins Staunen kommen. Und wenn wir so etwas sehen, wie Gott wirkt, im Glauben wachsen. Denn wir wissen, wenn wir so etwas sehen, wie Gott einzelne Sachen zusammenfügt, dass wir halt ihm Gott wirklich auch vertrauen dürfen. Wir dürfen ihm tiefer vertrauen und mehr vertrauen. Das Vertrauen wächst zu ihm, dass er seinen Plan hat. Wir verstehen, wir können Gott immer um alles bitten. Und er wird es recht führen. Und dann eben, wie es auch im Bibeltext drin steht, dann können wir auch anfangen, Gott durch Jesus zu danken. Überall, zu jeder Zeit und dann halt eben im Nachhinein, zumindest dann spätestens auch für alles. Amen. Dann darf ich euch noch den Segen zusprechen. Wenn es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen reichen und wunderbaren Frieden. Amen. Und ich wünsche euch allen jetzt noch einen wunderschönen Sonntag und einfach eine gute Woche mit unserem Herrn.